Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und mein Gast Gianni Jovanovic kommt aus einer Roma-Familie, ist, wie er selbst sagt, ich ein Kind der kleinen Mehrheit. Von welcher Mehrheit sprechen wir denn da genau, lieber Gianni? Guten Morgen.
Guten Morgen, Bärbel. Wir sprechen von der Mehrheit, die innerhalb der Gruppe krass divers ist, aber auch von Menschen, die in Deutschland zu einer vermeintlichen Minderheit gezählt, zum Beispiel Menschen mit Behinderung oder auch natürlich Frauen, die in der Repräsentative immer noch als Minderheit dargestellt werden. Oder Menschen zum Beispiel, die einen Migrationshintergrund haben und seit 30, 40, 50 Jahren in Deutschland leben und immer noch nicht wählen dürfen. Wir reden von Menschen, die queer sind und wir reden vor allen Dingen von Menschen, die nicht weiß gelesen werden. Das sind die kleinen Mehrheiten Deutschlands.
Und über die und mit denen beschäftigst du dich lange? Du bist eine Art Sprachrohr, kann man sagen, für so viele kleine Mehrheiten. Und du bist aber ein Roma, geboren als Einzelkind in einer Roma-Familie, die 1977 nach Deutschland kam. Da haben sich deine Eltern für dieses Land entschieden.
Ja.
Stell uns doch mal Roma und Sinti vor. Das sind ja, in unterschiedlichen Heimatländern sind sie gewachsene Minderheiten, die sich ja auch selbst Sinti und Roma nennen.
Genau, also insbesondere die deutschen Sinti oder die französischen Sinti, die benennen sich tatsächlich Sinti. Warum? Weil damals der Verfolgungsweg oder der Fluchtweg, der Wanderweg, der Auswandererweg aus Indien über die ganzen anderen Kontinente bis nach Europa, die erste Station quasi, die sind an dem Fluss Sind vorbeigewandert, kann man sagen. Und deshalb kam diese Selbstbezeichnung, insbesondere der deutschen Sinti, hier in Deutschland. Roma ist ebenfalls eine Selbstbezeichnung. Das sind meistens Menschen, die aus dem Südostbalkan, Westbalkan, aber auch in Palästina oder in Israel gibt es auch Menschen unserer Community, die sich selbst so bezeichnen. Und wenn man Roma quasi in Deutsch übersetzt, bedeutet das nichts anderes als Mensch. Und wenn du Roma rückwärts liest, bedeutet das Amor. Und ich finde das irgendwie krass schön irgendwie, auch sehr, sehr einfach, aber trotzdem sehr direkt. Und man sagt damit einfach, wir sind Menschen und aus Liebe entsteht Mensch. Und ich finde das sehr schön.
Dann wollen wir mal schauen, wohin Amors Pfeil uns heute trägt an diesem Sonntagmorgen. Denn du bist ja als Aktivist eben auch mit sehr viel Liebe für Sinti und Roma unterwegs.
Ja.
Warum?
Weil ich selber Rom bin, weil ich in dieser Community und die Geschichte unserer Community, insbesondere die Verfolgung in der NS-Zeit, über 500.000 Menschen sind in Deutschland ums Leben gekommen. Das ist ein historisch besetzter Genozid an unserer Minderheit. Und wir heute noch quasi mitten in der zweiten Verfolgung immer noch sind, indem man uns beispielsweise bestimmte grundlegende Ressourcen, die wir brauchen, um existenziell zu sein in dieser Gemeinschaft, entzieht und nicht die zugänge lässt, insbesondere im Bildungssystem.
Also das sind die Ressourcen, an die du jetzt denkst, Bildungssystem. Über das würde ich nachher mit dir nochmal sprechen.
Unter anderem, ja.
An welche denkst du noch?
Arbeit. Ich denke an Wohnung, ich denke im Gesundheitssystem, ich denke in Kunst und Kultur, aber auch in aktivistischen, nicht weißen Kreisen ist es so, dass Roma und Sinti oft nicht mitbedacht werden oder halt eben nicht an dem Tisch sitzen und mitdenken und mitdiskutieren, sondern oft über sie. Und das ist ein großes Problem und deshalb ist es wichtig, dass man die Selbstermächtigung unserer Community auch zelebriert und ihnen einfach vor allen Dingen die Plattform dafür bietet, die Menschen sich aus ihrer Vielfältigkeit zeigen zu können und auch zu wollen.
Also du hast die vielfältigen Themen gerade angesprochen, da wo noch ganz viele Unzulänglichkeiten sind, wo es noch mehr Unterstützung braucht, wo es mehr Selbstverständnis, mehr Ankommen auch braucht in einer Mehrheitsgesellschaft. Du bist einer der bekanntesten Stimmen für die Rom. Aber schaffst du das alles alleine? Bräuchtest du nicht noch mehr Support?
Ja, du, ich sag ja ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich jetzt 2 Wochen Urlaub war, weil ich musste mir die Auszeit nehmen, aus diesen ganzen Thematik rauszugehen, weil es für mich immer wieder eine Retraumatisierung ist, meine eigenen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und oft ist es auch so, dass man einfach auch die Hoffnung manchmal verliert, weil man sieht, wie Menschen einfach sind und man redet und redet. Ich habe es in vielen anderen Interviews gesagt, ich war so der Erklärbär der Nation, der allen Menschen irgendwie versucht hat, in den Medien, in den visuellen und in den Hörfunkmedien zu erklären, bitte Leute, ihr habt ein Problem. Ihr habt das Problem, nicht wir sind das Problem, sondern ihr habt ein Problem und dieses Problem historisch gesetzt und das nennt man Rassismus gegenüber Sinti und Roma. Und der ist so fest verankert in unserer deutschen Gesellschaft, dass wir darüber sprechen müssen und uns gemeinsam überlegen, was wir tun können, um dieses Problem anzugehen, ehrlich. Und es gibt dir auf der einen Seite Hoffnung, jedes Interview, was ich mache, jeder Fernsehauftritt, den ich mache, gibt mir Hoffnung, weil ich denke, ich erreiche Menschen und ich erreiche auch Menschen, das weiß ich. Aber viele erreiche ich leider auch nicht und da hoffe ich einfach, dass Allyship, in dem Fall tatsächlich Menschen, die Plattformen haben und auch selbst vielleicht keine Romney oder keine Sindhiza sind, dass sie in ihrem Umfeld dieses Thema respektvoll auch thematisieren.
Dann hoffe ich, dass wir heute im HR3 Sonntagstalk viele erreichen. Ja. Wir steigen ein in deinen Aktivismus und in diesen vielfältigen Bereich. Ja. Und ich freue mich, dass du heute Zeit für uns hast, lieber Gianni Jovanovic. Bis gleich. Gianni Jovanovic ist heute mein Gast im HR3 Sonntagstalk. Er kommt aus einer Roma-Familie und wir haben es gerade gesagt, Gianni, du bist ein Einzelkind und deine Eltern sind 1977 nach Deutschland gekommen. Mhm. 500.000 Romner wurden vernichtet im Zweiten Weltkrieg. Und das ist ja dann auch eine sehr weitreichende Entscheidung, eine schwere Entscheidung sicherlich gewesen, für die Familie ins Land der Täter zurückzukommen.
Meine Eltern sind mit einem Gefühl aus, Deutschland würde besser zu ihnen sein, dachten sie. Mhm. Deutschland schuldet uns vielleicht auch etwas, dachten sie. Und sie dachten, dass Deutschland ihnen die Möglichkeit bietet, ihr Leben so aufzustellen, dass zumindest ihre Existenzbedürfnisse, das heißt also Wohnung, Essen und nicht krank werden, gestillt werden und dort auch quasi ihnen die Möglichkeit bietet, es selbst zu, ja, selbst zu leben. Aber
wie war die Wirklichkeit in den 70er Jahren in unserem Land für deine Eltern?
Du, das war eigentlich, also es begann eigentlich ganz gut. Also der damalige Oberbürgermeister in Darmstadt, Winfried Sabé, der hatte damals ein Fest sogar organisiert, weil er gefeiert hat, dass wir die ersten Roma waren aus dem Balkan, die nach der NS-Zeit Darmstadt besucht haben. Wir waren eine Gruppe von knapp 50 Menschen und hat ein Willkommensfest für uns gemacht und hat uns.
Es gab Wohnraum.
Ja, einen tollen Wohnraum uns auch zur Verfügung gestellt. Zum Beispiel meine Familie wohnte in der Wormser Straße in Darmstadt. Das ist ein relativ guter Stadtteil. Das ist eine bürgerliche Ecke, würde ich behaupten. Also der hat schon und die Stadt hat schon versucht zu sagen, wir bieten den Möglichkeiten den Menschen, dass sie sich wirklich auch integrieren können. Mhm. Was aber dann passierte, war leider, dass er dann irgendwann mal abgelöst worden ist von Günther Metzger, ebenfalls von der SPD. Und der sah das halt komplett anders. Ne? Mhm. Und der hat dann mit.
Was hieß das für deine Familie?
Das hieß am Ende des Tages, dass unser Haus angezündet worden ist, während wir drin gesessen haben, das erste Pogrom in Darmstadt an der Minderheit der Roma. Und es hatte zur Folge, dass ich sehr schwer verletzt worden bin und dass wir es da gerade rausgeschafft haben. Also die Bilder, die sich jetzt zum 30-Jährigen jetzt im Sonnenblumenhaus in Rostock-Lichtenhagen, was ja auch ein Roma-Thema gewesen ist unter anderem, wiederholten sich, waren damals schon in Anfang der 70er da und die waren schon immer da gewesen. Die waren schon auch in den 60ern da. Also diese Gewalt ist Fakt leider in der Geschichte dieses Landes.
Wo sind denn all die Menschen gewesen, die Nachbarn, die Klassenkameraden, die Mitglieder dieses Stadtteils dann auch, die zum Beispiel auf diesem Begrüßungsfest waren? Wo war denn dann die Solidarität der Mitbürger und Mitbürgerinnen? Gab es die?
Es gab einige AktivistInnen und MenschenrechtlerInnen vor Ort, weiße Menschen, die uns sehr, sehr geholfen haben in der Anfangszeit, uns dort klarzukommen und die gerade auch nach dem Pogrom das auch wirklich zu einem Politikum gemacht haben. Die gab es schon aus der politisch-aktivistischen Bubble, sage ich jetzt mal, waren Menschen schon da. Aber im Alltag eben nicht. Und du hast gerade die Nachbarn angesprochen. Ich war ja zu Dreharbeiten auch für den Hessischen Rundfunk dort. Mhm. Wir haben einen Film mit Adrian Oeser gedreht, Der lange Weg der Sinti und Roma. Und da war ich in der Wormser Straße gewesen und dort war dann jetzt eine etwas ältere Dame, die genau gegenüber gewohnt hat. Und die hat dann im Interview gesagt, ja, wir haben die Leute, also wir wurden ja vorher auch absolviert von Polizisten und so weiter, wochenlang, was wir nicht wussten. Die haben die quasi gegenüber im Haus reingelassen, damit sie die Möglichkeit haben, uns zu observieren. Was ich damit sagen will, ist, alle haben es begrüßt, dass das passiert ist, weil die Nachbarschaft in der Wormser Straße wollte uns weghaben. Die wollten uns weghaben, weil sie Angst hatten, dass sie ihre Immobilien an Wert verlieren oder dass wir irgendwie, keine Ahnung, kleine Kinder dort essen.
Aber dieses Gefühl, nicht erwünscht zu sein, man will euch weghaben, du wirst heimlich beobachtet, das ist ja etwas, was dich, wie du gerade beschrieben hast, von Kindheitstagen an begleitet. Ja. Wie sehr frisst sich das ein in Träume, in den Alltag, in das tägliche Handeln auch? Hm.
Es gibt manchmal Tage, Bärbel, wo ich eine relativ kurze Zündschnur habe. Hm. Da kann vielleicht manchmal ein Blick oder eine blöd gestellte Frage vielleicht das fast zum Überlaufen bringen. Aber das sind Gott sei Dank sehr, sehr wenige Tage. Dadurch, dass ich diese Öffentlichkeitsarbeit mache und diese politische Arbeit mache, ich Vater bin, ich habe 3 Enkelkinder, ich bin 44, bin schwuler Mann, das kommt noch dazu, weiß ich, dass mein Körper vulnerabler ist in der Öffentlichkeit. Und ich habe mittlerweile einen Skill entwickelt und der ist relativ neu. Der läuft folgendermaßen ab. Ich stehe morgens auf, putze mir die Zähne, dusche, trinke meinen Kaffee, rauche meine Zigarette und sage mir, okay, Gianni, du gehst jetzt da raus. Und du weißt, wer du bist. Bitte, Gianni, entspann dich. Reagiere nicht auf irgendwelche Aggressionen, sondern versuch innezuhalten und versuch zu atmen. Und du weißt immer, dein Paul, in dem Fall mein Mann und meine beste Freundin Oyinda, sitzen immer auf deiner Schulter.
Aber du gehst raus in eine Welt, die nicht immer warmherzig, die nicht immer offene Arme hat. Das klingt ja auch so, als würdest du eine inneren Rüstung anziehen, ja, um zu gucken, was passiert da draußen. Es kann ein Tag sein, wo es gut geht, aber es kann auch ein Tag sein mit verbalen Beleidigungen, mit Übergriffen, mit physischen Übergriffen. Genau. Also du weißt eigentlich nicht, was passiert.
Genau, das ist es. Und ich irritiere einfach auch anhand, wie ich so bin. Ich bin ein großer, brauner, würde sagen, attraktiver Mann, der erstmal sehr maskulin.
Das würde ich auch bestätigen.
Danke. Das ist mir bewusst, dass ich da relativ eine gewisse Virilität da auch in der Gesellschaft auch repräsentiere. Sobald ich aber rede und man meine Bekleidung sieht, ich habe lackierte Fingernägel und habe ein relativ nonkonformes, würde ich sagen, Auftreten so in meiner Persönlichkeit, irritiert das Menschen. Und ich weiß, dass es einige gibt, die das bewundern, aber es gibt auch ganz viele, die das verachten. Und zwischen diesem Ganzen muss ich mich bewegen und es kostet mich tatsächlich oft viel Kraft. Manchmal ist es wirklich so, dass ich dann auch Räume einfach vermeide und sage, nee, da gehe ich nicht hin.
Ja, manchmal hat man einfach diese Kraft nicht. Und warum man noch immer im Jahr 2020 so eine Kraft braucht, um den Tag zu schaffen, das Haus zu verlassen, darüber reden wir heute mit Gianni Jovanovic. Du hast ein Buch geschrieben, Ich, ein Kind der kleinen Mehrheit. Und du hast sie gerade auch erwähnt, deine Freundin Oyinda Mola Alache hat es mit dir gemeinsam geschrieben. Und wir reden gleich drüber. Danke, dass du da bist.
Danke.
Gianni Jovanovic ist Autor, Unternehmer, Aktivist und Sprecher für die Sintize und Romnia in unserem Land. Selbst an mehreren Orten hier in Hessen aufgewachsen. Und Gianni, du hast eben erzählt, Rassismus und Ausgrenzung, das waren in deiner Kindheit große Themen, sind heute auch immer noch natürlich gesellschaftspolitische Themen für uns alle. Und hat diese Ausgrenzung auch eine Rolle gespielt, als du zum Beispiel eingeschult wurdest?
Naja, also ich wusste ja gar nicht, was das für eine Schulform war. Es war ja eine Sonderschule, in die ich eingeschult worden bin, muss man ja dazu sagen, weil in der...
Warum?
Ja, weil ich bei der Schuleingangsuntersuchung, der Typ sah aus wie Jean Pütz.
Oh mein Gott, mit so einem großen Bart.
Wirklich, das sah wirklich so aus. Ich kann mich noch an den erinnern.
Ehemaliger WDR-Moderator mit Hobbitek, der immer 1000 kleine Tiegel und Töpfe zusammengemixt hat.
Genau.
Der hat gecheckt, wie sieht's aus mit deinen Deutschkenntnissen oder was wollte er von dir wissen?
Unter anderem, der hat halt Rücken abgeklopft, hat mich mal da laufen lassen. Ich sollte irgendwas ausfüllen, ich sollte was malen, hat mit ihr gesprochen, hat mich untersucht. Und man muss dazu sagen, der Mann war sehr nett. Aber das Problem war, ich glaube schon, dass er sehr voreingenommen war, indem er verstanden hat, dass ich Rom bin und es auch da auch wieder historisch besetzt ist, dass einfach bis heute, ich war in Dortmund in einer Schule, da waren über 200 Kinder, davon waren 67 Roma-Kinder, dass es irgendwie auch System war, Roma und Sinti besonders zu schulen. Und das hat er dann gemacht mit der Aussage, dass ich keine Resilienz hätte, im Sinne von, dass ich auch die einfachsten ergonomischen Sachen nicht kann, wie beispielsweise einen Stift in die Hand halten und damit irgendwie eine gerade Linie ziehen. Das war so der Grund dafür, dass ich in diese Schule gekommen bin. Und als ich dann in diese Schule gekommen bin, hatte ich nicht einmal eine Schultüte, weil meine Mutter gar nicht wusste, was das ist. So, wir kannten das nicht. Und ich war erstmal total irritiert, weil irgendwie alle in dieser Schule irgendwie so riesen Tüten hatten und ich nicht wusste, was das ist. Es sah irgendwie einfach klasse aus und dann öffneten sie dann in der Klasse alle ihre Tüten und ich stand da wirklich da und war wirklich am Boden zerstört.
Einfach, weil es deine Eltern ja gar nicht wussten.
Nein.
Und du hast gerade noch mal einige Punkte genannt, dass dieses Label ja vielen im Bildungsbereich Rom-Kindern und Jugendlichen gegenüber ja immer wieder präsent ist. Also man gilt als lernbehindert oder als dumm oder als schwer erziehbar, schreibst du ja. Oder irgendwie nicht gesellschaftsfähig. All diese Schubladen, die man im Kopf hat und mit denen du auch konfrontiert wurdest und dann auf der Schule landest, die ja gar nicht deine richtige war. Und die Begrüßung war jetzt auch nicht gerade warmherzig, wenn man sagt, hey, das Lernen geht los, beschreibst du es ja eher Also du nennst ja auch nochmal deine Klassenlehrerin, Frau Bernecker.
Die ist toll, ja. Mhm. Die ist leider verstorben, aber die hat mir den Arsch gerettet.
Auf die war Deutsch toll, gesagt. Aber ja. Alles andere war eben harsch und kalt und eher abweisend.
Ja, weil ich war eigentlich in einer relativ guten Schule, was so das Objekt betraf, so die Möglichkeiten dieser Schule, aber in einem desolaten Bildungssystem, würde ich mal behaupten. Mhm. So ungefähr hat sich das für mich angefühlt damals. Und das Problem war, auch wenn Frau Bernecker mich geschützt hat und mich empowert hat und gefördert hat und mir immer ganz viel Selbstliebe versucht hat beizubringen, war es so, dass das Umfeld drumherum, in meiner Klasse war es etwas anders. In meiner Klasse war ich schon relativ gut gesettelt und so, weil ich war ein großer, starker, lustiger Junge, der auch kein Blatt vom Mund gehalten hat. Also ich war kein Opferkind oder so. Auch wenn ich ganz viel Gewalt erlebt habe, war es so, dass die wussten, okay, der Gianni ist so einer, der ist offensichtlich anders und dieses anders war immer dieses Schwulsein oder Rom sein, aber der ist irgendwie cool, mit dem kann man und von dem muss man sich auch so in Acht geben, weil der ist sowohl körperlich als auch verbal richtig fit. Und das waren so meine Coping-Strategien, meine Überlebensstrategien, die ich da hatte durch diese Attribute, die ich damals schon hatte. Und das hat mir schon sehr oft geholfen.
Und die brauchtest du, diese Überlebensstrategien?
Ja. Es gab eine Situation, die kann ich beschreiben. Pausenhof, mein Vater, ich beschreibe im Buch eine Situation, wo mein Vater verdächtigt wird und dann um 4 Uhr morgens oder in Nürnberg, wie er da auf einmal, ich als 8-9-Jähriger, ich weiß nicht gar nicht, wie alt ich da war, in so eine Kalaschnikow gucken muss, weil die SLK unsere Obdachlosenwohnung, in der wir gewohnt haben, in der Sperberstraße, eingeschlagen hat, weil sie meinem Vater der Hehlerei verdächtigt haben. Und das haben natürlich die Nachbarn mitbekommen und eines der Kinder, die auch in dem Haus wohnten, wo wir wohnten, ging auch in diese Schule, es war ein deutsches Kind und der hat das natürlich rumerzählt. Da war ich nicht nur der schwule Z... sondern ich war der schwule Z... der noch einen kriminellen Vater hat. Und dann ging halt wirklich diese Hetzjagd auf dem Schulhof los und es ging
was
so.
Was sich ja nachher gar nicht bewahrheitet hat dann, ne?
Das sowieso, aber das war sozusagen der Verdacht, den sie hatten. Und das war schon ziemlich traumatisch und es belastet mich heute noch, wenn ich darf da nicht zu tief einsteigen, aber genau das sind halt eben die Dinge, die ich dann in der Schule erlebt habe. Aber da auch wieder, wenn es einen einzigen Menschen gibt, oh Gott, das hört sich jetzt wie Lady Gaga an, aber es ist wirklich so, wenn du einen einzigen Menschen im Raum hast, der an dich glaubst, kannst du viel erreichen. Und ich hatte Christiane Bernecker und Marika Schönfeld, das ist eine andere Lehrerin, die mich auch sehr supportet hat. Und ich hatte eigentlich eine ganz gute Klasse, weil die mochten mich alle, weil ich halt so lustig war.
Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und mein Gast ist heute Gianni Jovanovic. Bis gleich, lieber Gianni.
Bis gleich.
Im Gespräch bin ich jetzt mit Gianni Jovanovic, unserem Gast heute hier im HR3 Sonntagstalk. Er ist sicherlich eines mit Romano Rose, die bekannteste Stimme der Sintize und Romnia in unserem Land. Gianni, du hast gerade erzählt, du hast selbst viel Gewalt, viel Ausgrenzung und Rassismus erlebt. In deiner Rolle als Aktivist gehst du heute in Schulen, in Talkshows, hältst Vorträge, sprichst immer wieder für deine Vision einer liberalen Gesellschaft. Wie motivierst du dich immer wieder, auch über dieses Thema, was dich ja auch belastet, zu sprechen?
Weißt du, ich habe das ein bisschen reclaimed. Ich gehe nicht mit dem Gedanken rein, dass ich, wenn ich über meine, über meine Trauma rede, über meine Verletzungen und über das, was bei mir passiert ist, dass ich das gar nicht so als schwer ansehe, sondern es befreit mich eher. Für mich ist es eher so, es ist befreiend. Ich befreie es aus meinem Körper und lasse Menschen teilhaben, weil ich genau weiß, dass sehr, sehr, sehr viele Menschen in diesem Land Empathiegefühle haben und auch sich ihrer Verantwortung bewusst sind. Und diese Menschen, wenn du sie mit Geschichten konfrontierst, die sie auch zum Teil in ihrem Leben erlebt haben, dann haben wir eine Gruppenzugehörigkeit, auch wenn wir aus zwei verschiedenen Kulturen kommen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir als eine Gruppe, die halt eben viel für Ressourcen kämpfen muss, dass wir darüber sprechen müssen, um das sichtbar zu machen, um andere Menschen damit zu erreichen, um zu verhindern, dass sowas nochmal passiert.
Aber es passiert doch jeden Tag. Es passiert auf Transgender-Übergriffe, passiert Gewalt. Es gibt offenen, es gibt versteckten Rassismus. Ja. Es wäre schön, wenn die Liebe so stark wäre, um all das zu bekämpfen. Aber wenn wir ganz genau hinschauen, wissen wir, antisemitische, homophobe Übergriffe, all das nimmt auch wieder
absolut zu. Absolut, ja. Deshalb ist es wichtig, gerade in schwierigen Zeiten sind es immer die sogenannten Minderheiten, dass wir das immer wieder sichtbar machen, darüber reden und kritisch dem Ganzen gegenüberstehen, weil wir dürfen nicht zulassen, dass eine kleine Minderheit, und das ist dann in dem Fall wirklich auch wiederum eine kleine Minderheit, wie beispielsweise rechtspopulistische Menschen, Menschen, die aktiv nationalsozialistische Ideologien vertreten in diesem Land, dass die Überhand über unser Denken und die Deutungshoheit über den politischen Diskurs und über die Werte dieses Landes übernehmen. Da müssen wir einfach gemeinsam tatsächlich noch lauter sein und am Ende des Tages, und da zitiere ich tatsächlich Michel Friedmann, er hat einmal gesagt, ich krieg's nicht ganz zusammen, er hat gesagt in einem Interview, wenn jemand mit mir am Tisch sitzt und Rassismus reproduziert, dann ist das wie, als hätte er eine Waffe bzw. ein Messer in der Hand. Und jemand, der ein Messer oder eine Waffe in der Hand hat, mit dem rede ich nicht. Da drehe ich mich auf dem Absatz um und gehe. Mhm. Und da hat er recht.
Michel Friedmann ist mir ja nicht ganz unbekannt. Nee, und ich kenne genug Situationen, wo er aufgestanden und wo er gegangen ist. Genau. Und natürlich ist dieses solidarisch sein, du hast es vorhin gesagt, jemand, der da ist, der dir den Rücken stärkt, der das sieht, was auch geschieht, der die Verletzungen sieht, der die Wunden auch sieht, ist das eine, was du als Aktivist begleitest. Und auf der anderen Seite schauen wir heute an diesem Sonntagmorgen auch nochmal auf deine Biografie. Und da denkt man natürlich selber, ich bin jetzt selbst sehr spät Mutter geworden. Ja. Wir sind ungefähr so Lichtjahre voneinander entfernt, weil du bist ja mit 14 schon verheiratet worden. Da kam dein Vater zu dir mit dem Foto eines Mädchens, dem Bild deiner zukünftigen Frau. Da gab es dann auch nicht viel Mitspracherecht von deiner Seite aus, oder?
Jein. Man muss dazu sagen, dass ich das kannte aus allen den ganzen Dekaden schon vorher in unserer Familie, weil nun mal die Umstände und die Ursachen dafür verantwortlich sind, warum in meiner Familie und auch nur in meiner Familie, das ist nicht explizit für Roma und Sinti, sondern in meiner Familie, weil sie halt so verfolgt war, ich Einzelkind war, dass die halt relativ früh auch selbst, meine Eltern sind ja auch mit 16 Eltern geworden und mein Vater ist auch mit 14 verheiratet worden und so weiter und alle anderen in seiner Familie ebenfalls. Für uns war das, so blöd es auch klingen mag, irgendwie normal.
Damit Familie überlebt, damit es weitergeht.
Kinder waren die Ressourcen.
Aber du warst doch selber noch ein Kind. Ja, du warst ja noch in der Schule.
Ja, natürlich war ich ein Kind, klar. Und es war auch wirklich strange, weil als er mir das gesagt hat, habe ich wirklich gedacht, fuck, was sagen die in der Schule? Das war so der erste Gedanke.
Ich habe doch die Mathe-Klausur, ich kann gar nicht heiraten.
Genau, kann man das nicht verschieben irgendwie? Oder ich muss nachsehen. Oder so.
Oh mein Gott, Gianni. Ja. Auf jeden Fall, was bei einer Ehe natürlich häufig so ist, dann gibt es danach sofort Nachwuchs. Ihr habt da auch nicht lange warten lassen. Du hast zwei wunderbare Kinder und warst dann mit, korrigiere mich, 16, 17 schon Vater. Also, wir reden gleich über Erziehung, über das, was du von deinen Eltern übernommen hast und was der Vorteil ist, wenn man Jungvater wird, okay? Freue mich, dass du da bist.
Danke.
Gianni Jovanovic ist unser Gast hier im HR3 Sonntagstalk. Du sitzt in Köln, ich in Frankfurt. Du bist Autor, du bist Aktivist. Und wir haben gerade gesagt, mit 14 Ehemann geworden. Und 17 und 18 hattest zwei Kinder, ein Sohn und eine Tochter. Was ist der Vorteil, ein junger, ich sag mal ein sehr junger Vater zu sein?
Ich glaube, dass der Vorteil ist, dass man tatsächlich an dem Leben der Kinder, insbesondere als sie in der Pubertät gekommen sind, sehr dran nah ist und so nachfühlen kann, wie es einem gehen kann. Ich denke, in meinem Fall nochmal, dadurch, dass ich ein schwuler Vater bin, kommt gerade, also ist das die Erfahrung, die ich gemacht habe mit meiner Tochter, sind bestimmte Themen, die halt einfach ein junges Mädchen beschäftigen und dann, sie hat leider nicht so die Mutter gehabt, über die solche Sachen reden konnte, weil die Mutter meiner Kinder halt einfach nochmal ein bisschen anders erzogen worden ist aus ihrer eigenen Familie, obwohl sie auch sehr jung war, als sie zu mir gekommen ist und natürlich auch das Rollenbild eine ganz entscheidende Rolle spielt, was sie kultiviert hat.
Mhm. Aber als du Vater geworden bist, hattest du dich ja noch nicht so offiziell geoutet. Das war erst so mit Anfang 20, als du hier in Frankfurt-Sachsenhausen die Clubs entdeckt hast.
Genau, aber trotzdem war ich schon ein schwuler Körper, auf gut Deutsch gesagt. Und man hat, als ich 16 geworden bin, war ich ja auch eigentlich schon schwul. Also ich habe es natürlich verdrängt. Aber klar, es war offensichtlich, auch bei Gianni war es immer offensichtlich, dass er queer ist. Das fing ja schon an, als ich 3 war und Mädchenklamotten trug.
Ja, genau. War das gern gesehen?
Oma fand das cool. Oma hat mir immer ganz coole Sachen gemacht.
Und der Papa?
Mein Vater kam damit klar, bis ich so... Ich habe es eigentlich immer nie so gemacht, wenn er da war, weil er war viel auf Reisen. Und einmal hat er mich ja erwischt im Kinderhort. Da habe ich eine Bollywood-Szene mit meiner besten Freundin gespielt.
Und er stand im Türrahmen.
Das war so schlimm. Das Schlimme war, kennst du diese Menschen, wenn sie erschrocken sehen und trotzdem dabei wahnsinnig gut aussehen? Mhm. So ist mein Vater gewesen. Mhm. Ein wunderschöner Mann. Und der stand da an diesem bodentiefen Fenster und ich dachte, oh Gott, er killt mich gleich, der kastriert mich.
Und du wusstest genau, was er
denkt. Er hat mich gesehen, Bärbel. Ich hatte Lippenstift drauf.
Bollywood eben.
Und hatte mir da so ein Sari da irgendwie gebunden. Und das war für meinen Vater schon krass. Und das war so, glaube ich, auch so einer der ersten Momente, wo er verstanden hat, Gianni ist tatsächlich ganz anders, als ich gedacht oder mir hätte vorstellen können. Und ab diesem Zeitpunkt, würde ich behaupten, hat sich dann auch unser Verhältnis auch sehr, sehr verändert. Er wurde viel strenger, brutaler und auch viel hegemonialer mir gegenüber. Mhm.
Aber gab es denn Erwartungen, die dein Vater an dich hatte, weil du Familie eben erwähnst? Was sind die Erwartungen, mit denen du groß geworden bist von Familienseite? Du hast gesagt, die Familie war der Schutzraum, das ist der Kern, der Nukleus. Genau. Das sind die, die Gewalterfahrungen von außen erlebt haben, aber wie du jetzt gerade beschreibst, es gab ja auch innere Gewalterfahrungen. Mhm. Welche Erwartungen waren da?
Er hat erwartet, dass ich viele Kinder zeuge. Weil für ihn das wichtig war, weil das, wie gesagt, die Sicherheit und die nächsten Generationen sichert. Er hat von mir erwartet, dass ich meine Homosexualität, als ich ihm dann erzählt habe, dass ich homosexuell bin, das war ja ein bisschen später.
Mhm. Und dass du es leben willst, auch offen leben willst?
Genau, er hat von mir erwartet, dass ich sie ablege. Er hat von mir erwartet, dass ich einmal im Monat mit meiner Frau schlafe. Er hat von mir erwartet, dass ich erfolgreich bin und viel Geld anschaffe, um selber ein gutes Leben zu führen, aber auch die Familie zu versorgen. Und er hat von mir erwartet, beziehungsweise er hat von mir, und das ist das Makaberste überhaupt in der ganzen Sache, er hat von mir erwartet, ein guter und gerechter Mensch zu werden.
Warum nennst du das die Makaberste Sache?
Weil auf der einen Seite er so viel Fremdbestimmung in meinem Leben platziert hat. Weißt du, so die Deutungshoheit über mein gesamtes Leben übernommen hat und einfach auch aus Selbstzweck, aus Selbstgerechtigkeit natürlich auch Dinge entschieden hat. Klar, ich habe seine Situation verstanden, andere Umstände, andere Zeit und er hat nicht das Privileg gehabt von seinem Vater, was er mir dann ja am Ende ja auch möglich gemacht hat, zum Beispiel zu sagen, du musst auf jeden Fall zur Schule und ich werde alles dafür tun, dass du zur Schule gehst.
Das muss man sagen, Bildung, so beschreibst du es ja auch, ist immer etwas, was er im Fokus hatte.
Ja, immer.
Weil er gesehen hat, das Leben mit dem sauberen, reinen Eckhaus, der Kombi davor, zweimal Urlaub vielleicht im Jahr, was sich viele ja in diesem Land, nicht alle, aber viele leisten können, kommt über Bildung. Der Schlüssel im Zugang zur Gesellschaft ist Bildung. Das ist ja etwas, was er dir immer wieder vermittelt hat.
Genau, und dann halt eben auch wirklich dieser Satz, Gianni, ich wünsche mir, dass du ein guter und gerechter Mensch wirst. Hm. Und das war weird, weil wenn du so viel Fremdbestimmung erlebst, sowohl psychisch als auch körperlich und trotzdem am Ende dein Vater, den du über alles liebst, nach wie vor, dir das sagt, dann schmerzt das auch. Weil auf der anderen Seite denkst du dir so, ey, du implantierst gerade so viel Mist und so viel Trauma in mir und sagst aber auf der anderen Seite, dass ich ein guter und gerechter Mensch werde, Papa. Das funktioniert doch nicht. Und das ist halt eben genau dieses Problem, diese Erwartungshaltung, wie ich zu funktionieren habe, damit das Umfeld um mich herum quasi heile bleibt. Das hat mir fast die Luft zum Atmen genommen und das hat mich auch in krasse Depressionen gebracht. Aber am Ende des Tages war das auch tatsächlich der Grund, wo ich gesagt habe, ich kann nicht mehr, ich muss hier raus, sonst gehe ich kaputt.
Und über diese Befreiung sprechen wir gleich. Wenn man mit 14 von den Eltern verheiratet wird, mit 18 zweifacher Vater ist und eigentlich oder als schwuler Mann offen leben will, dann hat man ganz schön zu kämpfen. Man braucht Überlebensstärke, bis man selbstbestimmt als homosexueller Mann leben und lieben kann, auch innerhalb eben der Familie. Mein heutiger Gast Gianni Jovanovic ist genauso ergangen. Und Gianni, du hast gerade geschildert, welche Erwartungen vor allen Dingen dein Vater an dich hatte. Es gab aber wahrscheinlich auch eigene Erwartungen an dich selbst, oder?
Ja, ich wollte vor allen Dingen ja auch das entsprechen, was das Männerbild, insbesondere das Männerbild oder die Männlichkeit, die mein Vater mir vorgelebt hat, die wollte ich natürlich ja weiterbringen. Habe aber gemerkt, dass es nicht konform mit dem, was noch in mir schlummert, in dem Fall meine Homosexualität, dass das überhaupt gar nicht möglich ist und insgesamt ich ein Mensch bin, der eben nicht so sein wollte und auch nicht so war, sondern quasi dazu mehr oder weniger gepresst worden ist. Und das war schon ziemlich heftig. Und das war so der Wunsch, da rauszukommen.
Heute bist du verheiratet mit Paul. 19 Jahre seid ihr zusammen. Ja. Seit deinem 20. Lebensjahr lebst du offen homosexuell. Ja. Du bist dreifacher Großvater. Hm. Gratuliere, Mazel Tov.
Ja.
Und gleichzeitig eben auch dieses Coming Out als Vater, als Ehemann. Hm. Du hast ja erstmal heimlich gelebt, also auch am Abend, am Wochenende.
Ja, ja, das.
Wie
das,
war der Deal mit deiner Frau?
Es gab keinen gesprochenen Deal. Mhm. Für sie war es klar. Ich habe sie ja schon mehrmals gesagt. Für sie war es klar. Er ist so, wie er ist. Aber er ist gut zu mir. Er ist gut zu seinen Kindern. Gianni ist ein guter und gerechter Mensch. Das war ihr wichtig. Sie war aber auch abhängig. Das muss man auch dazu sagen, als Romney, die die Schule nicht besucht hat und keine Ausbildung genossen konnte, stehst du mit sehr wenig Ressourcen da und insgesamt in der Familie einfach auch da, auch innerhalb der Familie stigmatisiert zu sein, gesagt bekommen zu haben, der hat dich verlassen, weil der schwul ist oder wegen dem anderen Mann, ist für eine junge Frau, die wenig Möglichkeiten hat, schon sehr dramatisch. Und
ist das denn heute eigentlich anders? Darf ich da nochmal nachfragen, bei jüngeren Frauen heute, also mit Blick auf Schulbildung, Ausbildung?
Also auch da wieder wirklich, das ist eine Familiengeschichte, das ist keine Roma-Geschichte. Nicht alle Roma machen das, das ist ganz entscheidend. Und bei uns gibt es konservative Menschen, bei uns gibt es sehr gebildete Menschen, bei uns gibt es promovierte Menschen, es gibt Katholiken, es gibt Protestanten, es gibt jüdische Menschen, es gibt Atheisten. Genauso divers sind auch die Lebensrealitäten von vielen Roma.
Also muss man immer auf Familien schauen und gar nicht...
Wirklich, du musst wirklich gar nicht so auf die... Nee, wirklich nicht, weil viele erkennst du auch gar nicht, sagen auch gar nicht, dass sie Roma sind oder sind die, weil sie halt oft White Passing sind oder sie halt eben anders gelesen werden, als man jetzt eine Romni oder ein Rom... im Bild oder im Stereobild kennt. Deshalb, es ist wirklich bei uns eine Familiengeschichte.
Kannst du das verstehen? Also nicht zu den Traditionen zu stehen, nicht zu dieser kleinen Mehrheit dann sich auch zu bekennen?
Das ist ja das große Problem von vielen Menschen, die in Deutschland verfolgt worden sind, auch historisch, dass man, sobald man sagt, man ist Rom oder du bist Rom und jüdisch, hast du und schwul, dann hast du ein großes Problem in diesem Land. Mhm. Weil du in allen Räumen vulnerabel bist. Und da ist es klar, dass viele Leute das auch gelernt haben, auch zu verleumden. Meine Oma hat zu mir gesagt, Gianni, sag überhaupt nichts über deine Identität. Du darfst es nicht sagen.
Aber das sind doch Wunden von Schweigen, unfreiwilligen Schweigen, die doch bleiben. Die machen doch etwas mit dir.
Ja, natürlich. Die machen ganz viel mit dir. Du bekommst Komplexe, du bekommst Depressionen und du hast das Gefühl, dass du der Freak bist, der dort zu Recht angegriffen wird. Mhm. Und da rauszukommen, bedarf natürlich ganz viel Initiative von innen heraus. Und
Und könntest du, wenn man nochmal zurückkommt auf diese Offenheit, die du dann als schwuler Mann ja auch gelebt hast, bist du heute so, wie du bist, mit deinem geliebten Paul auch angenommen in deiner Familie?
Also mein Paul, meine Kinder, meine Enkelkinder, meine Mutter... Alle, außer die Mutter meiner Kinder und mein Vater, haben zu Paul Kontakt. Ansonsten haben alle mit ihm Kontakt aus meiner Familie und lieben und wertschätzen ihn sehr. Das hat aber sehr, sehr lange gedauert, bis das letztendlich zustande gekommen ist, weil einfach da auch die Emanzipation meiner Mutter meinem Vater gegenüber erst auch quasi entstehen hätte müssen, indem sie gesagt hat, nach 13 Jahren, jetzt reicht's, ich gehe jetzt zu meinem Sohn und zu meinem Schwiegersohn, du kannst tun und machen, was du willst, es ist mir mittlerweile wurscht, ich habe lange auf dich gehört und auf das, was du richtig oder falsch findest. Das bedeutet aber nicht, dass ich nicht Zugang in der Familie hatte. Ich hatte immer Zugang zur Familie. Und die Situation, dass meine Eltern mit meiner Homosexualität gut klarkommen, beschreibe ich ja auch oft in vielen Situationen, auch in einem Buch. Meine Enkel und wachsen selbstverständlich damit auf und auch meine Kinder auch schon, auch wenn es für sie schwieriger war, wachsen damit auf, dass ihr Vater einen Mann liebt und dass ihr Großvater einen Mann liebt und die wachsen damit auf, dass der Großvater lackierte Fingernägel hat. Die wachsen damit auf, dass der Großvater im Fernsehen sitzt und sagt, ich bin schwul und das ist auch gut so und ich bin übrigens auch noch Rom. Das heißt, das, was ich meinen Kindern und gerade meinen Enkelkindern, meine Enkeltochter ist fast 12, die ist fast Teenager schon mittlerweile, was ich ihnen vorlebe, empowert sie. Es gibt ihnen das Gefühl, da ist jemand, der ist transparent und ist wie ein Familien-Role-Model für sie da, der das, was sie vielleicht heute noch nicht aussprechen können, weil sie nicht die Wörter dafür haben, für sie macht. Und es fruchtet, weil meine 11-jährige Enkeltochter ist woker als manch ein Aktivist oder Aktivistin.
Du machst alles richtig, Gianni, aber es ist ein langer Weg. Und heute bist du unser Gast und wir wollen natürlich viele mitnehmen auf diese Reise. Ich danke dir also schon mal jetzt für deine Zeit, die du uns schenkst an diesem Sonntagmorgen. Wir reden gleich weiter.
Ja.
Hier ist der HR3 Sonntagstalk und im Hintergrund lacht Gianni Jovanovic. Und ehrlich gesagt, wir haben heute schon die eine oder andere Situation genannt, die gar nicht zum Lachen ist, lieber Gianni. Wir haben über Situationen gesprochen, die Angst machen.
Ja.
Du kennst Momente in diesem Land, wo du manchmal allen Mut zusammennehmen musst, um aus dem Haus zu gehen, weil du einfach nicht weißt, was kann dir begegnen.
Genau.
Du bist jemand, der gegen Homophobie immer wieder aufsteht, gegen Rassismus, gegen Gewalt. Du kämpfst für die Rechte von Sinti und Roma. Du hast heute auch schon über den Stellenwert deiner Familie für dich gesprochen. Und das ist mir immer wieder aufgefallen beim Lesen deines Buches, du bist mit sehr vielen starken Frauen auch aufgewachsen.
Yeah.
Wer sind die starken Frauen für dich gewesen?
Also mal wirklich als letztes tatsächlich mal die Mutter meiner Kinder zu beschreiben. Ja, sie hatte natürlich in ihrer Konstruktion als Frau in unserer Familie schon ziemlich große Schwierigkeiten.
Mhm.
Aber das auszuhalten und immer wieder trotzdem die Selbstermächtigung über sich selbst zu haben und am Ende, und das sage ich wirklich jetzt im Namen auch von ihr, heute quasi der Kopf der Familie zu sein und diejenige zu sein, die quasi diese Familie als matriarchale Instanz sozusagen führt, das ist für mich ein Wunder. Das ist nicht nur eine starke Frau, sie ist ein Wunder. Und sie macht wunderschöne Kinder. Und das zeigt einfach eine krasse emotionale Intelligenz und eine krasse Resilienz, die diese Frau hat.
Mhm.
Deshalb bin ich auch massiv stolz auf die Mutter meiner Kinder und ich liebe sie über alles. Und wir haben Gott sei Dank wieder ein sehr, 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 sehr enges Verhältnis. Wir lieben uns, wir lachen, wir tanzen miteinander und wir weinen auch miteinander über unsere gemeinsamen Traumas, die wir erlebt haben.
Das geht auch. Also diesen geschützten Raum hast du auch nicht nur in deiner Beziehung zu deinem Ehemann, sondern auch innerhalb der Familie, um über diese Wunden sprechen zu können. Denn ich kann mir ja vorstellen, wenn man so viel Ausgrenzung eben auch erfährt, du hast es gesagt, das Bildungssystem, es ist das Gesundheitssystem, es sind die vielen Schubladen, braucht man auch den Raum, um es aussprechen zu können.
Ja, und es vor allen Dingen auch zu erkennen, dass es so ist und dass es da an und vor allen Dingen den Aggressor auch benennt.
Hm. Wer ist der Aggressor? Weil ich kann mir vorstellen, wir wollen ja viele mitnehmen auf die Reise, aber viele werden ja auch sagen, gut, lieber Gianni, liebe Bärbel, es gibt aber auch am Frankfurter Bahnhof so viele Rom-Familien, junge Mädchen, die mit ihren jungen Babys herumlaufen und betteln, wo wir alle denken, weil sie es müssen, aber warum müssen sie es? Könnte da nicht die Eltern dieses jungen Mädchens, bleiben wir beim Frankfurter Bahnhof, sagen, du besuchst die Schule, wir haben einen Wohnsitz hier in Frankfurt, wenn man denn einen hat, das ist ja eben die Voraussetzung und oft gibt es ja leider keinen festen Wohnort, und besuchen eine Schule. Uns ist, genau wie dein Vater dir das auch mitgegeben hat, Bildung wichtig.
Ja, das stimmt. Und ich würde mal würde auch wirklich mit voller Überzeugung sagen, dass 99% dieser Menschen, die du da jetzt beschreibst, wahrscheinlich ihre Kinder auch zur Schule schicken wollen oder auch sie schicken. Und dass das, was man da dort sieht, aus welchen Gründen auch immer, einfach damit zu tun hat, dass in der Gesellschaft, auch in der Schule, in der Wohnungssuche, bei der Wohnung, die meisten von den Menschen, zum Beispiel in Frankfurt, ich bin ja oft in Frankfurt und kriege das ja mit, sind EU-BürgerInnen. Das heißt, sind Menschen aus Rumänien oder aus Bulgarien zum Beispiel. Das heißt, die haben als EU-Bürger, haben die hier Recht, Aufenthalt zu bekommen. Mhm. Das Problem aber ist, dass wenn sie Immobilien bekommen, massiv desolate Immobilien von irgendwelchen Miethaien bekommen, die ganz viel Geld von denen nehmen und die am Ende des Tages nicht einmal die Möglichkeit haben, dort anständig zu leben, weil die Häuser so desolat sind. Dann kommt das Zweite dazu, dass im Bildungssystem, ich nehme mal ein Beispiel in Köln. In Köln war es so, dass erst 1994, also sprich vor 28 Jahren, Roma-Kinder aus dem Balkan überhaupt erstmal eine Schulpflicht von Staats wegen aufgesetzt worden ist.
Mhm. Dafür brauchtest du aber eben auch eine Anschrift, eine feste Adresse und eben diesen Wohnsitz.
Unter anderem, wenn du aber das auch nicht hast, selbst die es hatten, war es denen egal. Also ist klar, es gab ja auch ganz viele Projekte vom Rom-FV hier in Köln, die das zum Beispiel aufgefangen haben und zum Beispiel so eine Roma-Schule aufgemacht haben, die ich aber sehr kritisch sehe, muss ich sagen. Die gibt es Gott sei Dank nicht mehr. Aber
das ist ja auch kein Ankommen hier im Grunde.
Aber es war zumindest die Art und Weise, die Leute zu retten. Das war ja eine Maßnahme zum Beispiel, zu sagen, okay, wir machen jetzt hier eine Schule, wir haben Patenschaften für Menschen, damit die Menschen hier bleiben können und dass sie wirklich hier ankommen können, in allen Ressourcen Zugang finden. Und die Menschen, über die wir jetzt in Frankfurt reden, A, kenne ich diese Menschen nicht, B, glaube ich aber einfach auch zu wissen, dass ganz viele ihre Kinder zur Schule schicken wollen, aber dass die Ausgrenzung und die Diskriminierung, insbesondere im Klassenzimmer und auch von LehrerInnen, immer noch sehr groß ist und das Verständnis von sehr vielen PädagogInnen einfach nicht da ist, dass sie sich vorstellen können, dass zum Beispiel, wenn dann so ein kleiner Gianni da reinkommt aber in einer Zwei-Zimmer-Wohnung wohnt mit 15 Leuten und keinen eigenen Raum hat, nicht einmal einen Internetanschluss hat, er nicht seine Hausaufgaben machen kann, keine Ruhe finden kann, dass die Eltern eine Aufenthaltsprobleme haben, dass sie jeden zweiten Tag abgeschoben werden können, dass er die Familie zum Teil managen muss, weil sie Briefe nicht lesen können, aber selber erst in der ersten Klasse ist und einigermaßen drei Buchstaben kann, dass man von ihm erwartet, dass er immer irgendwie der Kulturmittler ist zwischen Gadget-Community und Roma-Community. Das sind alles Aufgaben, die kleine Kinder in ihren Familien übernehmen. Und nicht nur übrigens Roma-Kinder, sondern sehr viele andere POC-Kinder ebenfalls mit migrantischem Hintergrund müssen das tun. People of Color, Person of Color. Das heißt, weil einfach die Sprachbarrieren zum Teil immer noch so groß sind.
Ganz schön viel für Kinder und Jugendliche, was sie tragen. Auch du hast diese Erfahrung gemacht und sagst ja eben auch, zu wissen, man spricht unterschiedliche Sprachen, klar, Englisch, Französisch, Chinesisch wird dann gerne gesehen und gern genommen, aber all die Sprachen, die auch du mitbringst als Kind von Rom, wird dann immer nicht so gerne gesehen. Und trotzdem bist du der erste Mann in deiner Familie, der eine Uni besucht hat. Also, Herr Dr. Jovanovic, letzter Take gleich in unserem Gespräch. Bis gleich. 2 Stunden sind eigentlich viel zu wenig, wenn man sie verbringt mit Gianni Jovanovic. Was ist dieses Ankommen im Wir? Wir haben heute gesprochen über die Wunden von Ausgrenzung, über das Nicht-Ankommen von Roma und Sinti in diesem Wir. Auch 2022, muss man sagen. Denn dann wäre deine Rolle als Aktivist ja obsolet. Welche Erwartungen
habe ich an das Wir?
Ja, oder an Mehrheit? Es gibt viele, viele kleine Mehrheiten. Es gibt die immer noch große und weiße Mehrheit. Gibt es Erwartungen?
Also ich möchte erstmal dieses Wir so ein bisschen auseinandernehmen. In einer Gesellschaft sollte sich jeder Mensch die Frage stellen, was brauche ich, was brauchst du? Und am Ende des Tages, was brauchen wir? Und wenn wir unsere Bedürfnisse und unsere Existenzbedürfnisse vor allen Dingen definiert haben und sie mit anderen Gruppen vergleichen, dann werden wir feststellen, dass wir uns gar nicht so unterschiedlich sind in dem, was wir brauchen und was wir wollen.
Wir wollen Familie, wir wollen ein Zuhause,
wir wollen Gesundheit, wir wollen Frieden.
Wir wollen ein Einkommen, wir wollen genau ein friedliches
Miteinander. Wir wollen Urlaub fahren, wir wollen eine schöne Wohnung haben, wollen uns gut anziehen, wollen gesund sein und wollen Liebe, Frieden und Gerechtigkeit, das ist eigentlich wirklich das, was der Mensch will. Wie, was aber dann alles passiert, ist halt einfach auch ganz krass fremdgesteuert von ganz vielen Systemen und so weiter, von ganz vielen kapitalistischen Systemen und so weiter. Es ist ganz klar, dass diese Systeme uns jeden Tag beeinflussen bei dem, was wir wollen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir verstehen, was wir nicht mehr wollen, darüber sprechen. Ich glaube, ich würde mir, wenn ich einen Wunsch hätte und sagen würde, Gianni, wie würdest du dir Deutschland, ich bleibe mal gerne bei Deutschland, ich bin hier zu Hause. Ich würde mir ein Deutschland wünschen, das insbesondere Menschen ihre eigenen Hintergründe und Strukturen, gerade familiären Strukturen, hinterfragen und sich fragen, was tue ich heute noch in dieser Generation, um vielleicht altes, gelerntes, traditionelles, Traditionen sind da, um sie auch zu verändern, weil sie von Menschen gemacht sind. Was sind das für Dinge, die ich mitgenommen habe, die eigentlich total schlecht sind für mich, für meine Familie oder für andere Menschen und dort eine Zäsur setzen? Ich würde mir wünschen, dass Menschen tatsächlich, wenn sie über Themen wie Rassismus, Antisemitismus, Antiziganismus und so weiter, Homofeindlichkeit, Ableism, über solche Dinge, dass wir mehr in der Gesellschaft darüber sprechen und dass wir vor allen Dingen die Barrierefreiheit schaffen, dass alle vulnerablen Personen in dieser Gesellschaft mit teilhaben können an dem Ganzen. ganzen großen Kuchen.
Teilhabe ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Stichwort.
Teilhaben und sich wirklich, guck mal, Bärbel, jeder von uns hat mehr oder weniger erarbeitete, erwirtschaftete oder ein von zu Hause aus Privilegien mitbekommen. Ich bin kein weißer, heterosexueller Cis-Mann, der heteronormativ lebt. Bin ich nicht. Ich bin Dani Jovanovic, ich bin ein intersektional diskriminierter Mensch, ich bin Rom und ich bin Nachfahre von Holocaust-Überlebenden. Das alles hat meine Lebensrealität und meine Präsenz beeinflusst und beeinflusst jeden Tag. Ich würde mir wünschen von uns Menschen, dass wir mit mehr Achtsamkeit, mit mehr Respekt und vor allem mit mehr Anerkennung für das, dass man heute da ist, wo man ist, begegnet.
Mit den Wurzeln der Familie eben, auch wenn ich dich sehe, mit den all diesen Schichten der familiären Erfahrung auch. Wir sind fast am Ende der Sendung. Es gibt so schöne Feste, die Roma und Sinti feiern. Es gibt so tolles Essen.
Ja.
Könntest du dich denn auf Romanes einer wunderschönen Sprache verabschieden? Die klingt so schön.
Oh my gosh. Okay, I try it. Okay. So, Moment. Ich muss ja immer dann so einen Schalter umdrehen, weißt du, weil meine Stimme wird dann anders.
Okay.
Mre pralahem repern mangavte motabtum engeek kashi.
Okay, das heißt.
Odel sula mensa, meine Schwestern und Brüder, ich möchte euch gerne was sagen. Odel sula mensa, Gott und die Göttinnen sind mit uns. Arakentumen, passt auf euch auf. Respektuintumen, habt Respekt miteinander. Hainabus trenkataraven, amensam Roma. Vergesst nicht, wo ihr herkommt. Wir sind Roma. Wir sind Menschen.
Und die Göttin des Sonntagstalks bedankt sich von ganzem Herzen bei dir, lieber Gianni Jovanovic, für deine Zeit, für deine Offenheit und ganz liebe Grüße an Oyindala. Oyindamola Alashe.
Danke.
Die auf deiner Schulter sitzt.
Küsse.
Küsse, danke.
Zu Hause in Hessen.